Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 im Digitalformat. Dies ist die 17. Lehreinheit mit dem Titel Reaktionskinetik. Wir alle hier in unserer Vorlesung, auf beiden Seiten dieses Mikrofons sozusagen, haben eins gemeinsam. Wir lieben und interessieren uns für Chemie. Eine der ersten Assoziationen, die viele Menschen haben, wenn sie an Chemie denken, sind chemische Reaktionen. Das ist das, woran sich jede und jeder Mensch, zumindest im Hinblick auf den eigenen Schulunterricht, noch erinnern kann. In der Chemie, da standen an der Tafel immer ganz viel chemische Formeln mit Pfeilen in der Mitte, Reaktionsgleichungen, und dieselben manifestieren sich oft in Form von Knallen und Stinken. In unserem bisherigen Vorlesungsverlauf haben Reaktionen nur sporadisch eine Rolle gespielt. Wir haben uns sehr ausgiebig mit der Beschreibung von Systemen im Gleichgewicht auseinandergesetzt, im großen Kapitel Thermodynamik. Wenn es zu Reaktionen kam, dann haben wir allenfalls die Frage in den Fokus gestellt, ob eine bestimmte Reaktion stattfinden kann, unter bestimmten Bedingungen. Die Schlüsselgröße zur Entscheidung darüber ist die Gibbsche freie Enthalpie. Oder wir haben uns nach der Wärmetönung von Reaktionen gefragt. Die Größe dafür ist die Reaktionsenthalpie. Außerdem haben wir uns in der letzten Lehreinheit zumindest schon mal die Frage gestellt, wie habe ich mir den nullten Schritt einer Reaktion vorzustellen? Also wie kommen Reaktionspartner räumlich zueinander? Im jetzt Folgenden wollen wir die Diskussion von chemischen Reaktionen so richtig in Fahrt bringen und uns die Frage stellen, auf welcher Zeitskala laufen Reaktionen denn letztendlich ab? Das führt uns ins Gebiet der Reaktionskinetik. Die Beantwortung dieser Frage hat natürlich höchste praktische Relevanz. Wenn wir uns die Chemie zunutze machen wollen, beispielsweise in einer Reaktion oder in einer Reaktionsfolge, einen Stoff produzieren wollen, der uns interessiert, weil er irgendwas den Menschen Dienliches tut, dann ist natürlich eine zentrale Frage dabei, wie schnell laufen diese Reaktionsschritte ab? Wird das Ewigkeiten dauern, bis wir da eine signifikante Menge dieses Stoffes gebildet haben? Oder bildet der sich explosionsartig in Sekundenbruchteilen und macht uns dadurch große praktische Probleme beim Handling dieser Reaktion? Neben diesen praktischen Fragestellungen ist die Betrachtung von Reaktionskinetik aber auch von sehr grundlegendem wissenschaftlichen Interesse. Denn wie wir noch sehen werden, sind reaktionskinetische Betrachtungen und Experimente dazu ein ganz wichtiges Werkzeug, um Reaktionsmechanismen auf die Schliche zu kommen. Also um dahinter zu kommen, wie genau auf mikroskopischer Ebene eigentlich eine Reaktion stattfindet. Welche Teilchen da mit welchen wie zusammenstoßen und wie ihre Bindungen irgendwie neu arrangieren. Da die Teilchen ja so klein sind, können wir denen dabei nicht zugucken. Wir können das indirekt tun durch spektroskopische Methoden und dabei beispielsweise kurzlebige Zwischenspezies nachweisen. Und auf die Art und Weise können wir so einem Reaktionsmechanismus detektivisch auf die Schliche kommen. Und ein Detektivswerkzeug dabei ist die Betrachtung der Reaktionskinetik und ist die Frage, ob die Kinetik, die für einen postulierten Mechanismus zu erwarten wäre, auch so real gemessen wird. Das heißt, das Gebiet Reaktionskinetik hat eine große Relevanz, sonst wäre es ja auch nicht Teil des PC1-Curriculums. Die Fragen, die wir uns bei der Reaktionskinetik nun stellen werden, lauten beispielsweise, wie schnell werden Reaktanten verbraucht und Produkte gebildet? Und wie hängt die Geschwindigkeit davon, also die Reaktionsgeschwindigkeit, ihrerseits von äußeren Bedingungen ab, beispielsweise von der Temperatur? Und wie können wir uns das alles auf Grundlage eines mikroskopischen Teilchenbildes erklären? Wie immer, wenn wir am Anfang eines neuen Teilkapitels stehen, legen wir los mit ein paar Begriffsdefinitionen. Und der naheliegendste Begriff, den wir hier jetzt erstmal definieren müssen, ist der Begriff Reaktionsgeschwindigkeit. Was verstehen wir darunter? Naja, wie das Wort schon nahelegt, die Geschwindigkeit der Reaktion, ne? Wir können das wie folgt umschreiben. Die Reaktionsgeschwindigkeit, das ist die zeitliche Änderung der Konzentration der Reaktionspartner. Wir betrachten dazu ein ganz allgemeines Beispiel. Stoff A reagiert mit Stoff B zu einem Produkt C. In der Form, dass wir Alpha-Teilchen respektive Mole von A mit Beta-Teilchen respektive Molen von B umsetzen zu Gamma-Teilchen respektive Molen von C. Die zeitliche Änderung der Konzentration dieser Reaktionspartner wäre jetzt D-Konzentration A nach dt respektive D-Konzentration B nach dt respektive D-Konzentration C nach dt. Da haben wir jetzt eine blöde Situation, denn je nachdem, wie die stöchiometrischen Koeffizienten Alpha, Beta und Gamma in diesem Beispiel beschaffen sind, werden sich diese Stoffmengen in unterschiedlichem Ausmaß ändern. Wenn beispielsweise pro Formelumsatz, was weiß ich, 5 Teilchen von A beteiligt sind, aber nur 1 von B, dann ändert sich die Stoffmenge von A bei dieser Reaktion 5-mal so stark wie die von B. Das ist ein bisschen unhandlich. Wir werden also im Folgenden das zweckdienlicherweise auf eben jene stöchiometrischen Koeffizienten normieren. und definieren die Reaktionsgeschwindigkeit jetzt also dergestalt, dass es die Änderung der Konzentration des Stoffes mit der Zeit ist, normiert auf dessen stöchiometrischen Koeffizienten. Wobei stöchiometrische Koeffizienten von Eduktstoffen mit negativen Vorzeichen in diese Normierung eingehen und stöchiometrische Koeffizienten von Produktstoffen mit positiven Vorzeichen in diese Normierung eingehen. Das heißt, wir könnten also sagen, die Reaktionsgeschwindigkeit bezogen auf A wäre dann minus 1 durch Alpha, D-Konzentration A nach dt. Oder Reaktionsgeschwindigkeit bezogen auf B wäre minus 1 durch Beta mal D-Konzentration von B nach dt. Oder Reaktionsgeschwindigkeit bezogen auf den Stoff C wäre plus 1 durch Gamma mal Konzentrationsänderung des Stoffes C nach dt. In Gleichung 301 ist Ihnen das in allgemeiner Notation hingeschrieben. Allgemein ist die Reaktionsgeschwindigkeit V von T gleich 1 durch stöchiometrischer Koeffizient des Stoffes I, also 1 durch μ I mal dCi nach dt. Wenn wir es nun mit einer isochoren Situation zu tun haben, also einem System, wo das Volumen konstant ist, und das können wir eigentlich ganz gut annehmen, denn wenn es eine Gasreaktion ist, dann findet die in einem geschlossenen Kolben statt, der hält das Volumen zwangsweise konstant, und wenn es eine Reaktion in flüssiger Phase ist, dann nehmen wir jetzt mal an, dass sich das Volumen dabei nicht stark ändern soll, also mit zwei zugekniffenen Augen sagen wir, das soll sich gar nicht ändern. Dann können wir für dCi nach dt auch dNi nach dt schreiben und haben die Gleichung transformiert in die Variante 1 durch Ni mal dNi dt. Und das kennen wir schon. Das ist nichts anderes als die zeitliche Änderung der Prozesslaufzahl oder hier konkret Reaktionslaufzahl, dxi nach dt. Das heißt, was uns diese Gleichung angibt in ihrer mittleren Schreibweise, ist konkret die Bildungs- respektive Zerfallsgeschwindigkeit eines bestimmten Stoffes I, während die rechte Seite der Gleichung uns ganz allgemein die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit dxi nach dt angibt. Wir werden im Folgenden sehen, dass diese Reaktionsgeschwindigkeit oft allgemein nach einem Potenzgesetz von den beteiligten Stoffmengenkonzentrationen abhängt. Gleichung 302 liefert Ihnen da schon so einen kleinen Vorgriff oder Ausblick auf das, was wir im Folgenden noch detailliert sehen werden. Das führt uns direkt zum nächsten Begriff, der Begriff des Geschwindigkeitsgesetzes. Unter Geschwindigkeitsgesetz verstehen wir eine empirisch ermittelte Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration der beteiligten Stoffe. Wir können ja ganz intuitiv schon erwarten, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration abhängen wird. Also gemäß der Definition eben gerade ist die Reaktionsgeschwindigkeit über die Konzentrationsänderung definiert und wir können weiterhin annehmen, dass sie auch ihrerseits wieder abhängen wird von der Konzentration. Denn selbst wenn wir noch gar nichts über Reaktionen wissen, dann können wir uns schon vorstellen, dass da Teilchen dran beteiligt sind und dass diese Teilchen irgendwas tun müssen miteinander bei einer Reaktion und dass sie dazu irgendwie in Wechselwirkung treten müssen, also sich nahe kommen müssen. Und dass das natürlich vermehrt passiert, wenn es viele Teilchen gibt im System. Das heißt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit abhängig ist von der Teilchenzahlkonzentration. In der Tat wird das auch empirisch so gefunden. In einer ganz allgemeinen Form ist Ihnen das in Gleichung 303 hingeschrieben. Wir betrachten wieder die Beispielreaktion. Alpha-Mole von A reagieren mit Beta-Molen von B zu Gamma-Molen von C. Und da finden wir allgemein, dass die Reaktionsgeschwindigkeit, also beispielsweise hier mal notiert für die Zerfallsgeschwindigkeit von A, minus 1 durch Alpha mal dA nach dt, sich in einem Potenzgesetz darstellen lässt, der Gestalt, dass sie proportional ist zur Konzentration von A hoch einen empirischen Exponenten P, und dass sie überdies auch noch abhängt von der Konzentration von B hoch einen anderen empirischen Exponenten Q. Und da das Ganze ein Proportionalitätsansatz ist, steht da noch eine Proportionalitätskonstante K mit in der Gleichung. Das ist eine typische, nicht immer so notwendige, aber typische Form eines Geschwindigkeitsgesetzes. Das heißt, wir können festhalten, ein Geschwindigkeitsgesetz ist eine Gleichung, die die Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Konzentration aller Teilchen ausdrückt, die für die Reaktion von Bedeutung sind. Wichtig dabei ist, das ist eine empirische Gleichung, eine empirische Abhängigkeit. Das heißt, sie muss experimentell bestimmt werden. Wir können sie nicht theoretisch ableiten. Hier muss ich eine Fußnote einfügen, denn es gibt in der Tat doch einen Spezialtypus von Reaktion, wo das tatsächlich geht, also wo wir die tatsächlich theoretisch ableiten können. Wir werden in der übernächsten Lehreinheit noch darauf zurückkommen, wenn wir uns mit Reaktionsmechanismen beschäftigen. Und da werden wir den Elementarschritt eines jeden Reaktionsmechanismus als Elementarreaktion definieren. Also nicht durcheinander kommen. Elementarreaktion deutet jetzt nicht an, dass das eine Reaktion ist, bei der Stoffe in ihrer Elementform beteiligt sind, sondern Elementarform, das ist sozusagen die elementarsten Schritte eines komplizierten Reaktionsmechanismus. Und wenn eine Reaktion eine solche Elementarreaktion ist, also wenn sie wirklich ihrerseits nicht noch weiter als Mechanismus aufschlüsselbar ist, dann können wir da das Geschwindigkeitsgesetz für solche Elementarreaktionen tatsächlich aus der Bruttoreaktionsgleichung analytisch hinschreiben. Aber das geht nur für diesen Spezialtypus. Und bei einer gegebenen Reaktion wissen wir ja erstmal nicht, ob das so ist. Wir wissen nicht, ob das ein Elementarschritt ist oder ob das was Kompliziertes, Zusammengesetztes aus vielerlei verschiedenen Elementarschritten ist. Das heißt, gemeinhin müssen wir davon ausgehen, ein Geschwindigkeitsgesetz muss experimentell bestimmt werden und kann nicht theoretisch abgeleitet werden. Wenn wir es haben, also wenn wir es mal experimentell bestimmt haben, dann ist es uns sehr nützlich. Es erlaubt uns nämlich die Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit zu jedem Reaktionszeitpunkt. Und es erlaubt uns überdies die Berechnung der Zusammensetzung des Reaktionsgemisches zu jedem Zeitpunkt der Reaktion. Notiz, was wir dazu tun müssen, machen wir am Ende dieser Lehreinheit noch, ist eine Integration des Geschwindigkeitsgesetzes vorzunehmen. Das Geschwindigkeitsgesetz, wie es in Gleichung 303 hingeschrieben ist, enthält ja eine differenzielle Form der Konzentration von A. Da ist dA nach dt hingeschrieben. Und wenn wir jetzt wirklich A von t haben wollen, dann müssen wir das integrieren. Wenn wir das aber tun, dann haben wir das. Also dann haben wir die Konzentration, hier in dem Beispiel des Stoffes A, zu jedem Zeitpunkt der Reaktion. Und das können wir auch für die anderen Stoffe tun. Und dann haben wir also für alle Stoffe die zeitlichen Konzentrationsverläufe. Eben die Zusammensetzung des Reaktionsgemisches zu jedem Reaktionszeitpunkt. Wie eingangs schon erwähnt, liefert uns ein Geschwindigkeitsgesetz nicht nur diese praktische Information, sondern auch etwas Fundamentelleres. Es liefert uns nämlich Hinweise, wichtig Hinweise, keine Beweise, auf den Reaktionsmechanismus. Konkret dergestalt, dass ein postulierter, also ein angenommener Reaktionsmechanismus sich daran messen lassen muss, ob er mit dem empirisch bestimmten Geschwindigkeitsgesetz in Einklang ist. Wenn er das ist, dann ist er richtig, ne? Nee, dann könnte er richtig sein. Wenn er das nicht ist, ist er auf jeden Fall falsch. In Gleichung 303 stehen ein paar Parameter, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Wir haben schon gesagt, da es ein Proportionalitätsansatz ist, brauchen wir eine Proportionalitätskonstante, das ist das K. Und diese Konstante, die nennen wir Geschwindigkeitskonstante. Diese Konstante ist ihrerseits nicht mehr von der Konzentration abhängig, denn die Konzentrationsabhängigkeit, die ist ja in dem Teil der Gleichung danach hingeschrieben. Aber, wie wir in der folgenden Lehreinheit im Detail sehen werden, ist sie temperaturabhängig. Das heißt, die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, von der wir ja auch schon ganz intuitiv annehmen können, dass sie da sein muss, die steckt in dem K drin. Wie gesagt, sehen wir in der nächsten Lehreinheit im Detail. Wir können die Geschwindigkeitskonstante an dieser Stelle schon mal uns mathematisch klar machen. Nämlich, wenn wir da auf das allgemeine Geschwindigkeitsgesetz schauen, wie es in Gleichung 302 respektive Gleichung 303 hingeschrieben ist. Dort hängt die Reaktionsgeschwindigkeit, wie wir jetzt schon haben anklingen lassen, von den Konzentrationen der Reaktionspartner ab. Wir haben uns dafür ja auch schon vor ein paar Minuten den Ansatz eines Teilchenbildes vergegenwärtigt, dass eine Reaktion bedeutet, dass Teilchen irgendwie was miteinander tun müssen, also dass sie sich nahe kommen müssen räumlich und dass das eben häufiger passiert, wenn es mehr Teilchen im System gibt. Deswegen übersetzt sich die Konzentration der Reaktionspartner nach dem allgemeinen Geschwindigkeitsgesetz natürlich in die Reaktionsgeschwindigkeit. Und die Geschwindigkeitskonstante, also die Proportionalitätskonstante dazwischen, die ist jetzt quasi der Hebel dazu. Die sagt, wie stark die Konzentration und deren Änderung sich in eine Geschwindigkeit übersetzt. Ein weiterer Satz von Parametern, der das auch noch beeinflusst, sind die Exponenten an den Konzentrationstermen. Die Parameter P und Q. Die Parameter P und Q, die nennen wir Reaktionsordnung. P ist die Reaktionsordnung bezüglich A, Q ist die Reaktionsordnung bezüglich B. Das heißt, wenn jetzt das P beispielsweise 1 ist, dann würden wir die Reaktion bezeichnen als Reaktion erster Ordnung in A. Wenn die Reaktionsordnung Q jetzt meinetwegen 2 ist, dann würden wir sagen, das ist eine Reaktion zweiter Ordnung in B. Die Summe von P und Q, wie sie in Gleichung 304 hingeschrieben ist, gibt uns die Gesamtreaktionsordnung an. In dem gerade genannten Beispiel, bei einer Reaktion erster Ordnung in A und zweiter Ordnung in B, wäre das insgesamt eine Reaktion dritter Ordnung. In den Gleichungen 305 bis 308 sind hier mal ein paar Beispiele dafür hingeschrieben. Noch ein paar Bemerkungen hierzu. Eine Reaktionsordnung muss nicht ganzzahlig sein. In den Beispielen Gleichung 305 bis 308, da ist das immer was ganzzahliges. Das muss aber nicht ganzzahlig sein. Es gibt auch krumme Reaktionsordnungen. Wenn sich das eben empirisch so ergibt. Ne? Also wenn der Exponent P und Q jetzt nicht eine glatte Zahl ist, sondern eine Kommazahl. Manchmal können wir auch gar keine Reaktionsordnung angeben. Ein schönes Beispiel ist die Reaktion von Wasserstoff mit Brom zu Brom-Wasserstoff. H2 plus Br2 reagiert zu 2HBr. Ist übrigens eine Gleichgewichtsreaktion, also reagiert hin und auch wieder zurück. Dazu können wir empirisch ein Geschwindigkeitsgesetz ermitteln, das ist in der Gleichung 309 hingeschrieben. Und hier sehen wir, da können wir gar keine Reaktionsordnung angeben. Das hat jetzt nicht diese einfache Potenzgesetzform gemäß der allgemeinen Notation aus Gleichung 302 respektive 303. Das ist was Komplizierteres. Ist eben empirisch so rausgekommen. Das ist sehr wohl ein Geschwindigkeitsgesetz, das es uns erlaubt, die Reaktionsgeschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt der Reaktion zu berechnen. Aber aus diesem Geschwindigkeitsgesetz lassen sich jetzt eben keine Reaktionsordnungen angeben. Wie aber eingangs schon erwähnt, sind solche Fälle selten. In den allermeisten Fällen folgen die Geschwindigkeitsgesetze, also die empirisch ermittelten Zusammenhänge der Allgemeingleichungsform 302 respektive 303. In so einem Fall können wir die empirische Reaktionsordnung angeben, eben als Summe der Exponenten im Geschwindigkeitsgesetz. Noch ein weiterer Begriff hierzu an dieser Stelle. Verwandt, aber auf keinen Fall dasselbe zur Reaktionsordnung, ist der Begriff Molekularität. Das führt uns jetzt schon in ein Teilchenbild der Reaktion, das wir eigentlich in der nächsten Lehreinheit erst so richtig in den Fokus nehmen wollen. Wir können es aber an dieser Stelle schon mal kurz vorweggreifen. Wir haben das ja eigentlich auch schon mal vorweggegriffen in vorigen Lehreinheiten. Wir können uns auf Teilchenebene die Reaktion als einen Stoßprozess vorstellen. Teilchen bewegen sich zufällig im Raum, also wie genau die das tun, haben wir in der letzten Lehreinheit gelernt, ne? Durch Diffusion. Und wie es der Zufall so will, können die ab und zu mal zusammenkommen, miteinander stoßen. Und unter bestimmten günstigen Voraussetzungen, welche das konkret sind, lernen wir in der nächsten Lehreinheit, kann dieser Stoß reaktiv sein, also zur Stoffumwandlung führen. Und die Molekularität, die gibt uns jetzt an, wie viele Stoßteilnehmer es in einem ganz bestimmten wichtigen Elementarschritt der Reaktion gibt, nämlich dem sogenannten geschwindigkeitsbestimmenden Elementarschritt. Wie viele Teilchen müssen im geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Reaktion zusammenstoßen? Diese Anzahl, das ist die Molekularität der Reaktion. In einer vorigen Fußnote vor einigen wenigen Minuten habe ich ja schon mal kurz angedeutet, dass für elementare Reaktionsschritte wir tatsächlich ein Geschwindigkeitsgesetz aus den Reaktionsgleichungen dieser Elementarschritte herleiten können. Das heißt, die Molekularität, die ist also gleich der Reaktionsordnung des geschwindigkeitsbestimmenden Teilschrittes. Aber wichtig, nur dieses Teilschrittes, nicht der gesamten Reaktion. Also wenn das mal vorkommt, dann höchstens aus Zufall, aber nicht systematisch. Jetzt habe ich den Begriff geschwindigkeitsbestimmender Schritt hier schon verwendet. Was ist denn der geschwindigkeitsbestimmende Schritt? Na, das ist der langsamste, der Flaschenhals der Reaktion sozusagen. Wenn wir die Reaktion als Folge mehrerlei Elementarschritte auffassen können, dann wird derjenige von denen, der am langsamsten verläuft, insgesamt den Flaschenhals für die Reaktionsgeschwindigkeit darstellen und damit die Geschwindigkeit bestimmen. Und das ist dann der geschwindigkeitsbestimmende Teilschritt. Und wie viele Teilchen in diesem entscheidenden, also geschwindigkeitsbestimmenden Schritt zusammenstoßen, das bezeichnen wir als Molekularität der Reaktion. Okay, damit haben wir ein Verständnis darüber, was Reaktionsgeschwindigkeit ist und wie wir die in Gesetzen, also in Geschwindigkeitsgesetzen, mathematisieren können. Behandeln wir die doch jetzt mal ein bisschen weiter mathematisch. Das hat uns in unserer Vorlesung ja schon oft zweckdienliche Dienste geleistet. Wir haben ja schon oft aus der rein mathematischen Behandlung konzeptuelle Einsichten gewonnen. Machen wir das jedoch auch mal. Und wir tun das mal für verschiedene Fälle von verschiedenen Reaktionsordnungen. Wir fangen mit dem einfachsten Fall an. Welcher ist das? Reaktion erster Ordnung, ne? Nee, gibt noch einen einfacheren. Eine Reaktion nullter Ordnung. Ein Geschwindigkeitsgesetz nullter Ordnung ist in den Gleichungen 310 hingeschrieben. Das ist ein Geschwindigkeitsgesetz, wo die Reaktionsgeschwindigkeit nicht von der Konzentration abhängt. Also zumindest nicht von der Konzentration eines in den Fokus zu nehmenden Stoffes. Hier in unserem Fall Stoff A beispielsweise. Der Ansatz wäre dann so, dass die Zerfallsgeschwindigkeit von A, also A sei jetzt hier immer noch ein E-Dukt, ne? Die Zerfallsgeschwindigkeit von A, dA nach dT mit einem Minus davor, weil es ein negativer stöchiometrischer Koeffizient ist, einfach gleich K ist. Die ist konstant, die hängt nicht von A ab. Können Sie sich ein Beispiel vorstellen für sowas? Denken Sie mal nach. Ich gebe Ihnen einen Tipp, ist im Bereich der Elektrochemie zu suchen. Na, kommen wir noch drauf. Das ist die Elektrolyse. Das ist zweifelsohne die einfachste Form von Geschwindigkeitsgesetz. Die Zerfallsgeschwindigkeit von A, die Reaktionsgeschwindigkeit, ist konstant. Dieses Geschwindigkeitsgesetz in Gleichung 310, das können wir jetzt auch umformen, indem wir das dt auf die eine Seite der Gleichung holen und das d-Konzentration a bleibt einfach auf der anderen Seite stehen und wir multiplizieren jetzt das Minus auch nochmal rüber, dann haben wir da stehen d-Konzentration a ist gleich minus kdt. Was wir hier jetzt vollzogen haben, ist eine Trennung der Variablen. Wir haben alle Variablen der einen Sorte, also t, auf die eine Seite der Gleichung geschaufelt und alle Variablen der anderen Sorte, hier konkret die, die mit der Konzentration von A zu tun haben, auf die andere Seite der Gleichung gebracht. Dann können wir diese Gleichung jetzt auf beiden Seiten integrieren. Und dann wird daraus Integral von dA ist gleich minus Integral kdt. Wir integrieren in den Grenzen des Reaktionsverlaufs, also von der Zeit 0 bis hin zu einem uns interessierenden Zeitpunkt t während der Reaktion. Und bezogen auf die Stoffmenge oder auf die Konzentration bedeutet das, wir integrieren von dem Zustand, wo die Konzentration von A deren Nullwert ist, also A0, hin zu ein dann eben vorliegendes A am Zeitpunkt t. Naja, und diese Integrale sind ja total einfach zu lösen. Das Integral dA, das ist ja einfach A, und das müssen wir jetzt in den Grenzen A0 bis A tun, dann wird daraus also A von t minus A0. Und das Integral von minus k dt, das ist auch total einfach, das ist minus kt. Und in den Grenzen von 0 bis t bleibt das auch so, ne? Also minus kt. Diese Gleichung können wir jetzt noch ein bisschen umformen, sodass sie die Form annimmt, a als Funktion von t ist gleich a0 minus kt. Die Konzentration des Stoffes A als Funktion der Zeit im Reaktionsverlauf geht von einem Startwert A0 los und nimmt dann linear mit der Steigung minus k ab. Das ist hier in Abbildung 2.5 visualisiert. Für zwei verschiedene Fälle, für ein kleines k und ein großes k. Wir sehen hierbei schon, wie wir bei einer gegebenen Reaktion testen können, ob das eine Reaktion nullter Ordnung ist, indem wir genau so eine Auftragung mal machen. Also wir messen den zeitlichen Verlauf der Konzentration von A über die Reaktionszeit. Dazu müssen wir es irgendwie messen können, ne? Und zwar zeitaufgelöst. Eine Methode, die da oft zweckdienlich ist, ist die UV-Vis-Spektroskopie. Also wenn unser Stoff A irgendeine charakteristische Absorptionsbande hat, dann können wir den zeitlichen Verlauf dieser Absorptionsbande verfolgen. Denn Sie wissen ja hoffentlich schon aus der Grundvorlesung in der allgemeinen Chemie, dass die Absorption von Licht eines Stoffes gemäß des Lambert-Beer'schen Gesetzes proportional zu dessen Konzentration ist. Das heißt, die Absorption ist direkt ein Maß für die Konzentration und wenn wir das zeitabhängig messen, dann haben wir eben das, ne? Haben wir einen zeitlichen Konzentrationsverlauf. Na, wenn wir das jetzt messen und der ergibt sich dann eben linear, dann können wir sagen, ja, das ist der typische Fußabdruck einer Reaktion nullter Ordnung. Hier liegt also eine Reaktion nullter Ordnung in A vor. Ja, das war doch jetzt gar nicht so schwierig. Schauen wir mal auf den nächsten Fall, Reaktion erste Ordnung. Das Geschwindigkeitsgesetz ist in den Gleichung 311 hingeschrieben. Wir gucken wieder auf die Zerfallsgeschwindigkeit des Edukts A, das mit einem stöchiometrischen Koeffizienten minus 1 eingeht, also minus d Konzentration A nach dt, ist hier jetzt gleich k mal A, eben Reaktion erster Ordnung in A. Auch hier können wir wieder eine Separation der Variablen vornehmen, der Gestalt, dass wir alles, was mit Konzentration A zu tun hat, auf die eine Seite, hier konkret auf die linke Seite der Gleichung bringen und alles, was mit t zu tun hat, auf die rechte Seite der Gleichung. Und dann steht da d Konzentration A durch Konzentration A ist gleich minus k dt. Auch das können wir wieder integrieren. Das Integral auf der rechten Seite, das ist dasselbe, wie wir gerade schon hatten. Ne? Integral in den Grenzen von 0 bis t von kdt. Da wissen wir schon, was da rauskommt, nämlich minus kt. Und das Integral auf der linken Seite ist jetzt das Integral 1 durch Konzentration a dA in den Grenzen a0 bis a. Das ist ein Integral, das haben wir schon viele Male in unserer Vorlesung gelöst. Das ist vom Typ 1 durch x dx. Und was ist die Stammfunktion davon? Logarithmus, ne? Also ln x. Und wenn wir das jetzt in den Grenzen a0 bis a tun, dann wird da konkret raus ln a von t minus ln a0 ist gleich eben minus kt, das ist die rechte Seite der Gleichung. Dieses Logarithmus a von t minus Logarithmus a0, das können wir nach den Rechenregeln für Logarithmen auch umschreiben als ln von a von t durch a0. Und da können wir jetzt die e-Funktion drauf anwenden, um den Logarithmus loszuwerden sozusagen. Dann haben wir das in die Form überführt, a von t durch a0 ist gleich e hoch minus kt. Und da können wir das a0 noch auf die andere Seite rüber multiplizieren. Dann haben wir da stehen, a von t ist gleich a0 mal e hoch minus kt. Eben Gleichung 311. Wenn wir uns das grafisch visualisieren, dann ist das ein exponentieller Abfall, der wiederum bei einem Startwert a0 losgeht. Ja, das können wir uns klar machen, wenn wir in diese e-Funktion in das Argument für t0 einsetzen. Dann steht da e hoch 0 und was ist das? 1, also das heißt, die rechte Seite der Gleichung ist dann einfach a0. Und zwar für jedes k. Weil wenn wir t gleich 0 setzen, ist das Argument der e-Funktion immer 0. Völlig egal, was k ist. Das heißt, wir haben es immer mit einem Start dieser Kurve des Konzentrationsverlaufs beim Wert a0 zu tun. Und es fällt dann eben exponentiell ab. In Abbildung 2.6 ist Ihnen das grafisch dargestellt. Wiederum für zwei Fälle, für ein kleines k und für ein großes k. Wiederum könnten wir auf die Art und Weise jetzt der Reaktionsordnung auf die Schliche kommen, indem wir zeitaufgelöst den Konzentrationsverlauf von A, also beispielsweise wie eben angedeutet durch UV-Spektroskopie, messen und das, wie in Abbildung 2.6 gezeigt, auftragen. Dann haben wir ein Problem. Wenn wir das so auftragen, wie das in Teil A der Abbildung, also im linken Teil dargestellt ist, dann können wir da mit bloßem Auge jetzt nicht erkennen, ob das eine E-Funktion ist. Das ist halt eine gekrümmte Kurve. Das kann jetzt eine E-Funktion sein, kann aber auch irgendeine andere Art von gekrümmter Kurve sein. Das kann unser Auge nicht sehen. Es wäre also schön, wenn wir das in eine Form überführen könnten, wo wir mit bloßem Auge sehen können, ob es das dann nur ist oder nicht ist, was wir vermuten. Und die einzige Form von Auftragung, die unser Auge sofort als solche erkennen kann, ist eine lineare Auftragung, also eine Gerade. Das heißt, es wäre schön, wenn wir diese Auftragungsform linearisieren könnten, also mathematisch so abwandeln, dass wir den Datensatz zwingen, linear zu werden, wenn es eine Reaktion erster Ordnung ist. Ja, und wie wir das tun können, ist durch Logarithmierung. Wenn wir die Gleichung logarithmieren, oder beziehungsweise in der logarithmischen Form lassen, die wir vorhin schon hatten, dann hat die Form ln a von t ist gleich ln von a0 minus kt. Und wenn wir das auftragen, dann wird der Datensatz so aussehen, dass er bei ln a0 losgeht und dann linear mit der Steigung k abnimmt. Das ist Ihnen in Teil b von Abbildung 2.6 dargestellt. Wieder für die zwei Fälle eines kleinen und eines großen k's. Und auf so eine Art und Weise können wir jetzt also empirisch feststellen, ob die Reaktion erster Ordnung ist. Wir messen den zeitlichen Konzentrationsverlauf von A und tragen das jetzt auf, aber nicht einfach so, wie es anfällt, linear, sondern in dieser logarithmierten Form. Also wir tragen nicht A über T auf, sondern ln A über T auf. Und wenn das dann eine Gerade ist, ist die Reaktion erster Ordnung in A. Und by the way, wir können aus der Steigung dieser Geraden dann auch gleich die Geschwindigkeitskonstante K bestimmen. Schauen wir uns noch einen weiteren Fall an, eine Reaktion zweiter Ordnung. Das ist in den Gleichungen 312 durchbilanziert. Wieder machen wir den Ansatz für die Zerfallsgeschwindigkeit des Eduktes A minus d Konzentration A nach dt ist hier jetzt gleich k mal Konzentration A Quadrat. Soll ja zweite Ordnung in A sein. Wieder separieren wir die Variablen, so dass alles, was mit der Konzentration von A zu tun hat, auf der linken Seite der Gleichung steht, während alles, was mit der Zeit zu tun hat, auf der rechten Seite der Gleichung steht. Dann wird daraus d Konzentration A durch Konzentration A Quadrat ist gleich minus k dt. Wiederum integrieren wir das. Es gibt uns auf der rechten Seite der Gleichung wieder dasselbe Integral, was wir schon zweimal hatten, ne? Dessen Lösung einfach minus kt ist. Und auf der rechten Seite der Gleichung haben wir das Integral zu lösen 1 durch Konzentration a Quadrat dA. Das ist also ein Integral des Typs 1 durch x Quadrat dx. Die Stammfunktion davon, die kennen wir, das ist minus 1 durch x. Oh, jetzt müssen wir nur noch die Integrationsgrenzen a0 bis a einsetzen und dann wird daraus minus, Klammer auf, 1 durch a von t minus 1 durch a0, Klammer zu, ist gleich die rechte Seite minus kt. Das können wir wieder ein bisschen umformen. Dann wird daraus 1 durch a von t ist gleich 1 durch a0 plus kt. Respektive a von t ist gleich a0 durch 1 plus a0 k mal t. In Abbildung 2.7 ist Ihnen das wieder grafisch visualisiert. Hier sehen wir in Abbildungsteil A wieder, wie das in den Rohdaten sozusagen aussieht. Also wenn wir direkt die Konzentration von A als Funktion der Zeit t auftragen, dann haben wir wieder einen kurvenmäßig abfallenden Datensatz, aus dessen Rohform wir jetzt auch erstmal nicht sehen können, was für eine Art von Zerfall das ist. Was wir hier erwarten, gemäß Gleichung 312, ist ein inverser, also ein 1-durch-Abfall, ein hyperbolischer Abfall. Aber mit bloßem Augeblick auf Abbildung 2.7a können wir jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt hyperbolisch oder exponentiell oder irgendwie noch anders kompliziert abfallend ist. Wieder bräuchten wir das sinnvollerweise in einer linearisierten Form. Die linearisierte Form, die hatten wir im Laufe unserer Herleitung schon. Das war die Form 1 durch a von t ist gleich 1 durch a0 plus kt. Was wir also tun müssen hier, ist nicht a gegen t auftragen, sondern 1 durch a gegen t auftragen. Dann haben wir den Datensatz wieder linearisiert. Das ist in Abbildung 2.7b dargestellt. Da haben wir jetzt also lineare Datensätze, die bei einem Ordinatenabschnitt 1 durch a0 starten und dann linear zunehmen hier jetzt. Wieder für zwei Fälle gezeigt, kleines k und großes k. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise jetzt wieder eine Bestimmung der Reaktionsordnung vornehmen, indem wir zeitaufgelöst den Konzentrationsverlauf von A messen und jetzt eben so auftragen, also 1 durch A gegen T. Und wenn das dann so eine steigende Gerade ist, wie sie eben skizziert ist in Abbildung 2.7b, dann können wir sagen, ja, das ist eine Reaktion zweiter Ordnung in A. Und by the way, aus der Steigung können wir gleich die Geschwindigkeitskonstante bestimmen. In Abbildung 2.8 ist Ihnen nochmal vergleichend eine Übersicht dargestellt für eine Reaktion, wenn sie gemäß 0. Ordnung, gemäß 1. Ordnung und gemäß 2. Ordnung verläuft, bei gleichem A0 und bei gleichem Zahlenwert für die Geschwindigkeitskonstante k. Wir sehen, dass der zeitliche Abfall in der 0. Ordnung am steilsten ist, in der 1. ein bisschen flacher und in der 2. noch flacher. Einen weiteren Begriff wollen wir noch definieren, das ist der Begriff der Halbwertszeit. Das ist eine sehr handliche Größe, die uns den zeitlichen Verlauf der Reaktion in einen Zahlenwert packt. Halbwertszeit ist definiert als die Zeit, die vergeht, bis die Konzentration einer uns interessierenden Spezies, also zum Beispiel Stoff A, den wir die ganze Zeit betrachten, auf die Hälfte seiner Ausgangskonzentration gefallen ist. Das ist in mathematischen Gleichung 313 hingeschrieben. Wir können auf die Halbwertszeit kommen, indem wir die integrierte Formen der Geschwindigkeitsgesetze nehmen und für a von t jetzt das eben einsetzen, also 1/2 a0, und für t eben t1/2, also die Halbwertszeit einsetzen. Und dann kommen wir auf die Identitäten, die in den Gleichungen 314, 315 und 316 hingeschrieben sind. Da sehen wir, dass die Halbwertszeit immer invers zur Geschwindigkeitskonstante k ist, also t1/2 ist immer proportional 1 durch k. Wie genau das jetzt sich zu 1 durch k verhält, das ist unterschiedlich. Da ist einmal ein Faktor a0 durch 2 dran beteiligt, einmal ein Faktor ln2 und einmal ein Faktor 1 durch a0. Aber es ist immer eine t1/2 ist proportional zu k hoch minus 1 Form. An dieser Stelle möchte ich noch einen kurzen Kommentar machen. Ich habe das in unserer zweiten Lehreinheit in der Mathestunde schon mal kommentiert, aber das ist so lange her, ich möchte es hier nochmal aufgreifen. Was wir hier jetzt gesehen haben, ist ein typischer mathematischer Ansatz in diesem Gebiet der physikalischen Chemie, der Reaktionskinetik. Wir lösen Geschwindigkeitsgleichungen durch Integration. Was Sie hier vielleicht gar nicht gemerkt haben die ganze Zeit, was wir hier getan haben, ist, wir haben Differentialgleichungen gelöst. Denn diese Geschwindigkeitsgesetze, wo auf der linken Seite die zeitliche Änderung der Konzentration eines Reaktionsteilnehmers steht und auf der rechten Seite dessen Konzentration, das ist ja nichts anderes als eine Differentialgleichung, in der eine Funktion, hier die zeitabhängige Konzentration des Stoffes, in ihrer Rohform und in Form ihrer Ableitung auftritt. Das heißt, wir haben hierbei die ganze Zeit Differentialgleichungen gelöst. Das waren Differentialgleichungen erster Ordnung, weil der Grad der Ableitung immer erster Ordnung war. Und wir haben das gesehen, dass das im wohl verbreitetsten Fall der Reaktion erster Ordnung zu einer E-Funktion führt. Das ist ein Grund dafür, warum E-Funktionen in der physikalischen Chemie sehr häufig anzutreffen sind. Es gibt noch weitere Gründe dafür. Auf einen weiteren werden wir in unserer nächsten Lehreinheit stoßen. Da beschäftigen wir uns mit der Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten. Und ich kann schon mal spoilern hier und vorwegnehmen, das wird auch eine E-Funktion sein, die wir da finden. Und die lässt sich auf eine ganz grundlegende E-Funktion in der physikalischen Chemie zurückführen, nämlich die Maxwell-Boltzmannsche Geschwindigkeitsverteilung von Molekülen. Und die ist wiederum verwandt zu einer anderen ganz wichtigen E-Funktionsverteilung, der Boltzmann-Verteilung. Das ist eine Verteilungsfunktion aus der statistischen Thermodynamik. Und die ist wirklich tief im Betriebssystem sozusagen der Natur verankert. Das ist eine ganz, ganz elementare Verteilungsfunktion, die sich letzten Endes überall hin auswirkt. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum E-Funktionen in der physikalischen Chemie so frequent sind. Wir haben jetzt hier den Teilgrund kennengelernt, der vor allem für das Gebiet Reaktionskinetik relevant ist. Warum treten da häufig E-Funktionen auf? Na, weil sie eine Lösung einer elementaren Differentialgleichung sind, die am Anfang vieler Betrachtungen steht. Ein ganz typisches Beispiel von Reaktionen erster Ordnung, bei denen eine Exponentialfunktion auftritt, sind radioaktive Zerfallsprozesse. Das ist ein Teilgebiet, da kann man sich ein bisschen streiten, ob das noch Chemie oder schon Physik ist. Es ist ganz bestimmt Kernchemie. Das ist übrigens eins der Auszeichnungsmerkmale des Standorts Mainz in der Chemie, dass es dort einen Bereich Kernchemie gibt, der sonst gemeinhin immer eher der Physik zugeordnet wird. Na, und so können wir also aus kernchemischer Sicht wie folgt argumentieren. Der Zerfall eines radioaktiven Elements zu einem Zerfallsprodukt, das dann oft seinerseits noch weiter zerfällt, ist ein spontaner Prozess. Für ein gegebenes radioaktives Teilchen können wir nicht vorhersagen, wann es zerfallen wird. Fußnote hier, das ist Grundlage eines ganz berühmten Gedankenexperimentes von Erwin Schrödinger, das unter dem Schlagwort Schrödingers Katze bekannt ist. Wenn wir uns also ein einzelnes radioaktives Teilchen anschauen, dann können wir nicht sagen, wann das zerfallen wird. Das kann spontan jetzt sofort passieren, kann aber auch erst später passieren. Wenn wir uns aber ein Vielteilchensystem anschauen, dann können wir sagen, dass die Zerfallsgeschwindigkeit am Anfang am höchsten ist. Denn für jedes einzelne Teilchen ist das zwar unvorhersagbar, aber es gibt da natürlich immer in einem Vielteilchen-Ensemble welche, die jetzt gerade zerfallen. Dadurch nimmt die Konzentration des zerfallenden Stoffes ab. Zu einem späteren Zeitpunkt sind dann insgesamt weniger Teilchen dieses Typus vorhanden, weil sich ja jetzt schon welche umgewandelt haben. Immer noch besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich in diesem Ensemble jetzt spontan weitere umwandeln werden. Aber die Anzahl derer, die das jetzt tut, ist kleiner, weil wir insgesamt weniger Teilchen dieser Sorte haben und für jedes Einzelteilchen, das ein spontanes Ereignis ist. Das heißt, auf die Art und Weise nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit oder hier konkret radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit zeitlich ab, weil das für jedes Teilchen selbst spontan erfolgt. Und wenn es einfach weniger Teilchen sind mit der Zeit, dann sind das dann auch pro Zeiteinheit weniger, die dann zerfallen. Dadurch haben wir am Anfang eine hohe Zerfallsgeschwindigkeit, die dann im Laufe der Zeit abflacht. Da ist diese Größe Halbwertszeit sehr wichtig, weil das uns ein handliches Maß dafür liefert, diesen Prozess zeitlich einordnen zu können. Und nun ist das so, dass es viele radioaktive Elemente gibt, die sehr lange Halbwertszeiten haben. Das sind die, die uns konkret Ärger machen, weil sie nämlich lange Halbwertszeiten haben. Das bedeutet, diese Materialien sind lange gefährlich, weil sie lange radioaktiv strahlend bleiben. Und wir als Menschheit haben ein großes Problem, dass wir so ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das energietechnische Heil in der Kernkraft gesucht haben, weil wir uns genau dieses Problem damit eingehandelt haben. Wir haben es mit radioaktivem Abfall zu tun, der verdammt lange uns erhalten bleiben wird. Und wir haben kein wirkliches Konzept dafür. Was wir machen, ist den zwischen Zwischenlagern hin und her fahren und immer möglichst versuchen, loszuwerden. Ich finde es verdammt schade, dass sich damals in der Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland niemand diese Frage mal gestellt hat. Als man sich damals für die Kernenergie entschied, dass da keiner mal gesagt hat, Jungs, können wir machen, sobald ihr ein Abfallkonzept vorlegt. Also ich sag hier übrigens Jungs, weil das ausschließlich männliche Entscheider damals waren. Tja, hätte die Frage mal jemand gestellt, hätte das Thema eigentlich schnell vom Tisch sein können. Und man hätte sagen können oder müssen, nee, das können wir nicht machen. Also solange wir kein Abfallkonzept haben, können wir diese Technologie nicht aufbauen. Dann müssen wir nach einer anderen suchen. Man stelle sich mal vor, man hätte damals schon auf regenerative Energien gesetzt. Und die wären jetzt einfach schon völlig etabliert und absolut normal. Ein anderes Beispiel, wo wir es mit Exponentialfunktionen zu tun haben, ist eines, das wir alle im Jahr 2020 eindrucksvoll erleben durften oder mussten, die exponentielle Ausbreitung der Pandemie des Erregers SARS-CoV-2. Bei Viren ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit nämlich auch abhängig davon, wie viele Träger es schon gibt. Je mehr Träger es gibt und je mehr Kontakte die mit potenziellen anderen Trägern haben, umso leichter hat es das Virus, spontan von einem Träger zum anderen überzuspringen und sich auf die Art und Weise auszubreiten. Wir alle erinnern uns an die rasante exponentielle Ausbreitung in diesem Land im März 2020. Was wir da alle lernen mussten, ist, wie wenig oder besser gesagt gar nicht exponentielles Wachstum unserem eher linear denkenden menschlichen Verstand zugänglich ist. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf ein paar Daten, die wahrscheinlich bei den meisten schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Also bei mir wären sie das auch, hätte ich sie mir nicht aufgeschrieben. Ein entscheidender Tag in dieser ganzen beginnenden Welle war der Freitag, der 13.3. Das war der Tag, an dem beispielsweise Schul- und Kitaschließungen beschlossen wurden und auch sofort umgesetzt wurden. Ich erinnere mich da persönlich noch dran. Das war, wie gesagt, ein Freitag und an dem Vormittag dieses Freitags hatte ich morgens meine E-Mails abgerufen und da war eine Mail von der Unikita, in der meine Tochter einen Platz hat, dass man bitte ein Formular ausfüllen solle, auf dem zu erklären ist, ob das Kind in den letzten 14 Tagen in bestimmten Risikogebieten sich aufgehalten hat, die einer Liste der Weltgesundheitsorganisation zu entnehmen sind. Also das waren damals Länder wie Italien oder China, die damals schon massive Ausbrüche des Coronavirus hatten. Nur dann dürfe das Kind am Montag wieder in die Kita kommen. Ich habe das Formular dann ausgedruckt und ausgefüllt, in der Absicht, es dann nachher beim Abholen gleich abzugeben. Ja, dazu kam es dann gar nicht mehr, weil nur eine Stunde später verkündeten dann die Landesregierungen aller Bundesländer die sofortige Schließung aller Kitas. Nur ein, zwei Tage vorher hatten wir noch eine öffentliche Debatte darüber, ob der für dieses Wochenende anstehende Fußball-Bundesligaspieltag nur jetzt mit oder ohne Zuschauer durchzuführen sei. Und einige Vereine hatten da also schon gesagt, sie würden das ohne Zuschauer machen, andere hatten noch gesagt, sie würden das mit Zuschauern machen. Ja, die Frage stellte sich dann gar nicht mehr. Der Spieltag war einfach abgesagt und die ganze Bundesliga blieb auf 8 Wochen lang auf Eis gelegt und zog danach mit Geisterspielen wieder an. Nur 3 Tage vorher, am Dienstag, den 10.3., twitterte der Comedian Dieter nur noch, wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001% der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende. Ja, nur 3 Tage später gab es dann ganz andere Probleme. Und einige Wochen später nochmal ganz andere Probleme. Ich sag mal hier nur Schlagworte wie Absage der Fußball-EM, Absage der Olympischen Spiele, Absage des Oktoberfests in München, Absage aller Musikfestivals im Sommer. Also da ging es dann um weit mehr als um die Absage eines Auftrittes von Dieter Nuhr am Wochenende. Was Dieter Nuhr und wir alle anderen auch damals eben einfach nicht verstanden hatten oder zumindest nicht verinnerlicht hatten in unseren Köpfen, war, dass wir es dieser Tage mit einem exponentiellen Wachstum zu tun hatten. Und dass Fallzahlen, die da noch im dreistelligen oder vierstelligen Bereich waren, schon sehr bald im Millionenbereich sein würden, wenn man dem Virus weiter erlauben wird, sich derart auszubreiten, wie es das damals tat. Was uns dieses Beispiel verdeutlicht, ist, dass unser menschlicher Verstand die Dynamik von E-Funktionen, vor allem im Anfangsstadium, nicht begreifen kann. Obwohl wir die Entwicklung mathematisch zwar berechnen können, können wir sie uns nicht vergegenwärtigen. Sie ist uns nicht greifbar, sie ist uns nicht vorstellbar. Und umso mehr überrumpelt sie uns dann. Der Grund dafür ist, dass die E-Funktion eben im Anfangsstadium für unseren linear denkenden Verstand fast nichts macht. Die E-Funktionskurve, die ist ja da ganz flach am Anfang. Und wir nehmen das an, dass das jetzt einfach so bleibt und sagen dann beispielsweise, komm, jetzt mach mal nicht so einen Hermann um dieses Virus hier, das breitet sich doch kaum aus. Ne? Das ist eben dieser anfängliche flache Teil der E-Funktion. Schon bald wird der aber eine ganz andere Dynamik annehmen und uns im wahrsten Sinne des Wortes überrollen. Die große Tragik in der Pandemie des Coronavirus ist, dass einigen Ländern auf der Welt genau das passiert ist. Dass man genau dort in der anfangs noch moderaten Ausbreitungsphase des Virus nicht sofort harsch reagiert hat und dann von der Wucht dieser E-Funktion buchstäblich überrollt wurde. Wir selber in Deutschland wären ja fast auch in diese Falle getreten. Ich habe ja gerade von dem Freitag, den 13.03. gesprochen, wo jetzt also der Lockdown massiv losging. Nur einen Tag später, am 14.03., Samstag, erlebte Deutschland das erste richtig schön warme Frühlingswochenende des Jahres 2020. Und was war da zu sehen? Hunderttausende bevölkerten Parks, Eiscafés, Märkte und ignorierten den dringenden Appell aus der Wissenschaft und auch aus der Politik, Abstand zu wahren und zu Hause zu bleiben. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab da so ein Foto des Münchner Viktualienmarktes, das in den sozialen Medien stark die Runde machte damals, auf dem dicht gedrängte Menschen zu sehen sind, obwohl genau das ja nur einen Tag vorher kommuniziert wurde, genau bitte nicht zu tun. Das Absurde dabei ist, dass diese Bilder jetzt nahelegen, dass die Menschen damals nicht so sehr in Sorge waren. Andere Bilder haben das aber sehr wohl nahegelegt. Sie erinnern sich vielleicht an die leer gefegten Supermarktregale in den Bereichen Cerealien, Hygieneartikel, Vollkornprodukte und so weiter. Das alles sind merkwürdige Indizien dafür, wie Menschen in Krisensituationen reagieren und sich verhalten, aber auch dafür, dass unser Verstand exponentielles Wachstum nicht fassen kann. Die Dynamik von E-Funktion ist nicht nur in diesen Beispielen der Virusausbreitung relevant, sondern ich muss ja leider sagen, leider in eigentlich all unseren Lebensbereichen. Vielleicht ist Ihnen das bekannt, dass wir seit kurzem in einem neuen Erdzeitalter leben. Also die Erdgeschichte wurde ja immer in Epochen eingeteilt. Ne? In Epochen, die sich beispielsweise durch markante Änderungen der Bodenschichten bei Ausgrabungen bemerkbar machen. Und bis vor kurzem, in Anführungszeichen, also bis vor ein paar Jahren, /Jahrzehnten, lebten wir noch im sogenannten Holozän. Das war das jüngste Erdzeitalter. Aber seit einigen Jahren leben wir in einem neuen Zeitalter, also hochoffiziell, im Zeitalter des Anthropozäns. Das ist das Zeitalter, das durch den Menschen geprägt ist. Der Begriff des Anthropozäns wurde im Jahr 2000 vom niederländischen Chemiker und Atmosphärenforscher Paul Crutzen ins Spiel gebracht, der zu dieser Zeit Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz war und in dieser Periode, im Jahr 1995, den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten im Gebiet der Atmosphärenchemie erhielt. 8 Jahre später fand eine Kommission der Geological Society of London diese Begriffsbildung überzeugend und nochmal 8 Jahre später, 2016, in Kapstadt, bestätigte eine Arbeitsgruppe auf dem Internationalen Geologischen Kongress nochmals diesen Begriff. Und im Mai 2019 beschloss dasselbe Gremium, übrigens mit deutlicher Mehrheit, bis 2021 einen ausgearbeiteten Entwurf für die wissenschaftliche Etablierung und Festsetzung dieses Begriffes als Definition einer neuen geologischen Epoche zu verankern, die, wie der Begriff das nahelegt, durch den Menschen geprägt ist. Wir können uns das Anthropozän ganz grob und vereinfacht natürlich seinerseits aus zwei Unterepochen bestehend vorstellen. Die eine Epoche ist die Industrialisierung, im Rahmen derer der Mensch also ganz im erheblichen Ausmaß das Angesicht der Erde veränderte. Und die zweite Epoche, das ist die, in der wir jetzt leben, ist the Great Acceleration, also die große Beschleunigung. Wir haben es heute eigentlich in allen Lebensbereichen mit exponentiellem Wachstum zu tun. Sie können sich beliebige Marker raussuchen, Sie werden da immer exponentielle Prozesse finden. Also wenn Sie sich, was weiß ich, die Anzahl Smartphones auf dem Planeten anschauen, die Verwendung von Düngemittel, die Population, speziell die urbane Population, das Ausmaß interkontinentalen Transport und interkontinentalen Reisens, bis hin zu scheinbar abstrusen Markern wie die Anzahl von Shrimp-Farmen. All diese Marker zeigen exponentielles Wachstum. Und nachdem was wir gerade eben angedeutet haben, kann das doch eigentlich nicht gut gehen. Wir können doch mit Exponentialfunktionen nicht umgehen. Wir können nicht in Exponentialfunktionen denken, offenbar. Die überrollen uns. Und ich habe ja in dieser Vorlesung wirklich bisher keinen Hehl draus gemacht, dass mir vor allem das Thema Klimawandel große Sorgen bereitet und das Thema Klimaschutz eine entsprechende Herzensangelegenheit ist. Und ich denke, ein Schlüssel, wenn nicht der Schlüssel, zur Bewältigung dieser größten Menschheitskrise aller Zeiten, ist es, dieses Kapitel der Great Acceleration im Anthropozän schnellstmöglich zu beenden. Wir müssen da raus. Denn die E-Funktionen, die diese Entwicklung und Dynamik ausmachen, werden uns sonst am Ende überrollen.